Nach dem Informationszeitalter wird jetzt eingeläutet das Zeitalter von Frequenzen. Die Welt ist Klang, Nada Brahma, hatte Herr Behrens schon vor vielen Jahrzehnten in die Welt gebracht. Und Hannes Heine von der Klanghütte war ja schon ein, zweimal bei mir und hat seine Faszination mit den Klängen mit uns geteilt. Und heute soll es um Klang und Eros gehen. Ich finde das spannend und lade euch ein, dabei zu sein. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Hannes, darf ich dir Coram Publico, also vor Publikum, herzlichen Glückwunsch zur Vaterschaft. Du bist jetzt noch mal Vater geworden? Verjüngt, mit Sicherheit. Alles ist offensichtlich gar gegangen. Herzlichen Glückwunsch. Und dass du jetzt trotzdem hierher gekommen bist, vielen, vielen Dank. Und ich sehe, du hast einige Instrumente mitgebracht, die ich beim letzten Mal nicht gesehen habe. Es ist unglaublich, was du für ein Repertoire hast. Hannes, du hast mit deiner Liebsten einen Haufen Experimente gemacht. Magst du davon erzählen? Wie du überhaupt zu diesem Thema Klang und Eros gekommen bist?
In der Tat, das hat was damit zu tun. Also ich berichte eigentlich oder ich verwickle Menschen ins Spiel mit den Dingen, die ich selbst erfahren habe. Also Es geht nicht um Theorie, es geht um Praxis. Und natürlich hat das Thema verschiedene Ecken und Kanten. Und da wollte ich als erstes sagen, ja, Eros ist für mich eine Urkraft. Es ist also, hat also nichts mit Reeperbahn zu tun. Kann es auch haben, aber die Urkraft steckt hinter allem dahinter. Also Eros ist für mich eine Lust am Leben. Mhm. Dass ich Interesse habe, mich für Dinge interessiere und vor allem für meine Sinnlichkeit interessiere. Für mich als Mensch, als Mann und mit anderen Menschen und Frauen also in Kontakt komme.
Ja.
Und so entsteht das Thema oder entstand auch unser Forschungsthema mit meiner Liebsten, dass wir dieses gemeinsam erforschen. Also es gibt Instrumente, die haben Wirkungen. Und wenn ich die spiele, dann spüre ich im Körper und auch in der Seele oder im Geist das, was die mit mir machen. Mhm. Und es ist oft so, dass dieses, sagen wir mal, erotische Thema, es macht Lust auf was, es nährt mich, es belebt mich. Manchmal macht es müde oder ermüdet es. Mhm. Dieses Thema ist ein Forschungsthema geworden. Und das hat jetzt unmittelbar auch mit dem zu tun, wozu du mir gratuliert hast.
Ja.
Und ich habe also einerseits Instrumente ausgewählt, die aus den Urkulturen kommen, die ganz eindeutig erotischer Qualität sind, also sexueller Qualität sind. Und wo man das auch damit festmachen kann. Also es geht nicht ohne das Sexuelle. Ja, die Fortpflanzung, die Rituale, die da gemacht worden sind. Aber es ist nicht nur darauf konzentriert, sondern erotisch ist für mich viel weiter gefasst. Mhm. Und da möchte ich auch wieder heute uns ins Spiel verwickeln mit den verschiedensten Instrumenten.
Ja.
Und den Eingang habe ich, wie auch sonst die beiden anderen, mit dem Muschelhorn. Ich habe heute ein anderes Muschelhorn.
Okay.
Ich habe ein Muschelhorn aus Mexiko, also ein Original, mitgebracht. Und das ist für mich per se erotisch. Also das Muschelhorn habe ich beim letzten Mal vorgespielt als Mündigkeit, als das, wo ich es in die Hand nehmen kann und spielen und sprechen kann. Und heute ist es das Tasten, das Gewicht, was ich sehe und die Farbe, die man sieht. Hier drin ist es rot und es glänzt. Und natürlich, es ist klar, als die Meeresschnecke, die dieses Haus produziert hat, die hat mal eine andere Schnecke geliebt. Sie mussten sich vermehren, damit diese Schnecke ins Leben kommt. Mhm. Und dann kam noch was anderes und das ist der Zusammenhang mit Klang. Der Klang von diesem Muschelhorn kann nur sein, wenn sich das Leben da wieder draus zurückzieht. Das heißt, die Schnecke ist dann gestorben und hat es wieder leer gemacht. Mhm. Da kann man bei der Tonlehre von Goethe anknüpfen. Also nur dann, wenn sich ein Ganzes für einen Zusammenhang entscheidet, dann entsteht ein klarer Ton. Das ist also dann eine kleine Subsequenz von dem Klang. Der Klang ist alles, der ist auch grenzenlos, auch bei Goethe in der Tonlehre. Und dann gibt es den Ton, der, also wenn sich ein entschiedenes Ganzes bildet. Zum Beispiel Metall oder auch eine Luftsäule hier drin. Ne? Und dann ist es erotisch, eben, es gibt einen Eingang. Ne? Mhm. Natürlich kann man sich als Mann, als Höhlenforscher betätigen. Ja. Und ein dummer Höhlenforscher wäre, der einfach da rumpoltert und die ganzen Stalagmiten innen drin abhaut, statt sie zu klingen und zum Klingen zu bringen, da drin in der Höhle. Also als Höhlenforscher ganz praktisch gesehen, nicht als Mann. Und da ist was, was mir nicht ganz zugänglich ist. Ich kann also ein Stück noch da reingucken und dann wird es dunkel. Mhm. Und als Höhlenforscher ist das sehr erotisch für mich. Und ich habe die andere Möglichkeit hier, auch oral was zu machen, nämlich eben hier oben den Klang zu erzeugen an diesem Mundstück. Das eingeführt hat man schon beim letzten Interview. Und dann gibt es den lauten Klang, der vielleicht etwas männlich ist und ruft. Und die Schönheit gehört dazu. Das kann man kosmisch nennen, also eine Idee. Hinter diesem Muschelhaus steckt eine Idee. Das sind Ideen, zum Beispiel eine Spirale, eine Grundform des Lebens oder des Kosmos.
Und dann die Zahl Phi
beginnt das Erotische in dem Tasten und mit allen Sinnen entdecken.
Okay. Darf ich kurz zum Horn fragen? Ist das oben abgeschlagen worden, damit du...
Ja. Das ist also ein menschlicher Eingriff. Auch die Urvölker haben das schon gemacht.
Ja, also damit dieser Eingang, der damit war so nicht, Mundstück, das war auch ein Horn.
Ein Mundstück bekomme, genau.
Okay, alles klar. Das war jetzt
also ein Loch ist schon da. Das ist das Urloch sozusagen, der Ureingang, wo auch die Schnecke drin gelebt hat. Und das andere Loch am Muschelhorn ist durch menschliche Einflüsse oder auch vielleicht war es die Natur auch mal abgeschlagen und dann eben als Urinstrument benutzt worden.
Ja. Magst du kurz noch sagen, wie war das so eine Art Zufallsentdeckung, dass ein bestimmtes Instrument eine bestimmte Empfindung bei dir hervorgebracht hat und du dann gesagt hast, oh, da möchte ich gerne weiterschauen oder wir möchten da gerne weiterschauen? Oder war das, oh, lass uns mal gucken, das Deduktive oder das Induktive? Also aus der Erfahrung sagen, ich möchte mehr darüber wissen. Mhm. Oder ich nehme mir ein Thema und gehe da mal in die Breite.
Oder es ist beides.
Tiefe. Okay.
Das eine ist eine langjährige Beschäftigung mit den Wirkungen der Instrumente, die ich betreibe. Also zum Beispiel den Gegensatz zwischen dionysisch und apollinisch. Da kann ich auch später noch drauf eingehen. Und das andere ist, indem ich Klänge bei mir selber oder Laute immer mehr zulasse, wenn ich was tue. Mhm. Also freie Stimme, letztes Interview. Das ist natürlich unmittelbar beim erotischen Miteinandersein, liegt das auf der Hand. Und dann kann man das erweitern, also die Stimme frei fließen lassen. Da kann ich jeden einladen und das ist wieder das Schöne, dass wir dafür nicht bezahlen müssen. Das kann jeder miteinander tun. Einfach alle Klänge, die passieren, mit in das erotische Sein hineinnehmen. Mhm. Und dann kommen die Instrumente dazu, wo ich sage, das möchte ich mal untersuchen. Das ist was, was mich berührt. Und ich weiß ja als Klangforscher, dass ganz tiefe Klänge, zum Beispiel die tiefsten Orgelpfeifen, die gehen in die Subfrequenzen dahin, dass ich geschüttelt werde. Mhm. Also es erregt physisch, also indem dieser Tonsinn, den wir haben, wo was klingt, bei diesen Subbässen, was auch beim Subwoofer auf der Party dann gebraucht wird, erschüttert mich und bringt mich in den Erregungszustand. Ne? Okay. Und wohin bringen mich aber die hohen Klänge? Ne? Die kommen eigentlich in die Gedanken hoch. Und dazwischen gibt es Melodien, die mich führen, Trepp auf, Trepp ab, und die mich sozusagen begleiten. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Instrumente. Die einen sind ganz leise und die eher, sagen wir mal, apollinisch ordnend sind, die mich also in Gedankliches führen und eine feine, lauschende Art führen. Und dann gibt es welche, die total laut sind und schrill, wo man sagt, früher in Griechenland oder noch früher waren die orgiastischen Kulte. Da wurde also zu Ehren des Eros auch Festspiele gemacht und Rituale gemacht, ne, wo alle zusammen ausgeflippt sind. Das war eben auch erotisch. Ne? Und diese beiden Grundgegensätze, um die geht es da auch.
Es ist schon zu lange her, die griechische Mythologie. Aber welche Beziehung gibt es zwischen Dionysos, der Gott des Weines oder wie auch immer, aber da ist ja auch ein ganz starker Lust-Aspekt drin und dem Eros. Also ist das beides eine Gottheit gewesen, die dann vielleicht sogar sozusagen wie bei Abraham, ne, ja, dass da mehrere miteinander verschmolzen sind? Oder gibt es da eine klare Abgrenzung zwischen Eros und Dionysos?
Es gibt in der Mythologie ganz unterschiedliche, es gibt ganz unterschiedliche Lesarten und Überlieferungen. Also ich will mich da auch nicht aufs Glatteis wagen. Ja. Ich weiß aber, dass das Dionysische und das Apollinische, die sind entgegengesetzt. Und da kann ich dann gerne noch ein paar Beispiele bringen musikalisch. Und Eros enthält für mich beides. Also Eros ist ja einer der fünf Urkräfte, die nach dem Chaos sozusagen geboren wurden, in einer Lesart. Mhm. Auf der anderen Seite ist er der Sohn von Aphrodite und Zeus. Nicht? Und das Erotische enthält für mich einerseits das Lauschende, also was auch das Apollinische ist, und andererseits das Drängende, Quellende. Mhm. Und wenn ich nur drängender bin, dann mache ich eben alles kaputt. Wie der Höhlenforscher in der Höhle, der gar nichts kapiert. Dass es viel schöner ist, wenn ich sensibel in der Höhle forsche. Und vielleicht zwei Beispiele zu diesem Apollinischen und Dionysischen und auch wieder die Symbolik der Instrumente nutzen. Also wenn ich ins Apollinische gehe, das sind die Saiteninstrumente. Ne? Und das ist eine wunderbare Bogenharfe, die ich auch hier in Leipzig erworben habe von einem afrikanischen Händler. Mhm. Alt, sag mal, also vom Mangbetu-Stamm im Kongo ist das. Und die hat ganz feine Saiten drauf, ist also deutlich ein Mann. Also wir haben ja auch männliche und weibliche Figuren hier mit heute da liegen aus meiner Sammlung in der Klanghütte. Und wenn ich das spiele, natürlich auch die Haltung spielt eine Rolle. Soll ich so spielen? Das sieht anders aus, als wenn ich so spiele. Ne? Ja, und beides ist für mich in irgendeiner Weise erektiv. Okay. Aber was dann passiert, ist was ganz Feines, Spürendes. Das kann man gar nicht laut spielen. Und wenn ich es taste, dann merken die Finger, das ist ein ganz feines Spüren. Also es geht um Tastsinn. Und dann das Gegenstück, das Dionysische. Also das Drängende, wo es einen wirklich packt und in die Ekstase geht und auch so gewollt ist in dieser anderen Kultur, also das war Afrika, jetzt gehen wir hier nach Indonesien. Und auch das Horn sozusagen, der Ziege, spielt da eine Rolle mit, ein Gehörnt eben zu sein.
Jetzt wird etwas lauter. Klingt wie eine Backpipe, also wie ein Dudelsack.
Ja, noch schärfer. Und es gibt eben Naturklarinetten, das gehört auch dazu. Im Griechischen ist das auch eine einfache Bambus- oder Rohrflöte. Ist aber keine Flöte, sondern gehört zu den Klarinetten. Mhm. Und da sieht man schon, auch dieses Dionysische kann in Abstufungen passieren. Also nicht bloß so plärrig laut, sondern auch ein bisschen feiner. Ein bisschen elegischer.
Und da habe ich sofort die, weil da ist dann ein Blättchen drin, Plättchen?
Da ist ein kleines, eingeschlitztes, inhärentes Stückchen abgespalten. Und
alles
das
klar.
Schwingt.
Deswegen die Klarinette.
Also mit einem Reed, also mit einem kleinen Plättchen, was befestigt.
Also da habe ich eben sofort 1001 Nacht Assoziationen gehabt.
Ja. Und dann versuchen die beiden sich zu treffen und zu vermitteln. Das ist sozusagen dann noch, wenn man diese Gruppe von Instrumenten weiterverfolgt. Das eine geht in Richtung Verfeinerung und Süßlichkeit. Wenn wir nach China gehen, die Hulusi, das ist ein Instrument, was eine andere Klangerzeugung hat. Und also man merkt, dass dieser Klang, der erst ganz schrill und brachial ist, sich jetzt verfeinert.
Wollte ich gerade, ja.
Und eine andere wäre dann Duduk, wenn man nach Armenien geht. Die gibt es auch in der Türkei, in verschiedenen Ländern. Die muss man eigentlich erst vorbereiten. Das ist ein Instrument, ein Doppelried-Instrument wie ein Oboe. Ne?
Ja.
Thank you.
Das ist schon, also für mich einfach immer wieder als Musiker bzw. Musik vibrierender sozusagen, diese Naturinstrumente oder natürlichen Instrumente unvergleichlich mit jedem Synthesizer oder sonst was, was der heute elektronisch erzeugt wird. Rührt mich an. Rührt mich an. Ja.
Ja, du könntest schauen, also ich habe wieder die Palette mit und meistens sind da mehr Instrumente da, als wir heute wirklich zum Anspielen bringen.
Ja.
Hinten an der Wand steht was, vorne steht was. Die Kunst, also das, was ich verbreite, ist ja, dass man ins gemeinsame Spielen kommt.
Ja.
Also nicht, dass ich irgendwas zelebriere, was ich studiert habe oder irgendwo jetzt toll vorführe, sondern es geht ums gemeinsame Spiel. Und das ist vielleicht auch noch ein Gedanke zu dem, was wir vorhin angefangen haben. Es sind nährende Dinge.
Mhm.
Ich frage mich in dieser Zeit, was kann uns, was kann mich nähren? Was kann mich immun machen gegen Abschweifungen jeglicher Art? Also was kann mich gegen Bakterien immun machen oder auch gegen komische Denkgebäude, die gar nicht meine sind?
Ja.
Und das...
Das ist, glaube ich, das Wesentliche, das Entscheidende.
Beides, ja.
Denkgebäude, die nicht meine sind.
Ja. Ja. Also wie kann ich das unterscheiden und differenzieren? Da geht es nicht um eine Bewertung, sondern es geht um diese Phänomene und es geht um, was nährt mich. Und diese Zusammenfassung, also diese Zusammenstellung von Klang und Eros ist für mich was zutiefst Nährendes.
Ja.
Was jeder Mensch zu Hause und überall leben kann.
Ja.
Was ist also uns geschenkt?
Mhm.
Und darum geht's. Und das natürlich zu entdecken, das ist jetzt, die Instrumente sind Handreichungen. Die gehen also in die Händigkeit, wie bei dem letzten Mal gesagt. Und bei dieser Händigkeit ist es so, es gibt besondere Instrumente, die einem wirklich in die Hand springen. Und diese liegen jetzt auf deiner Seite.
Ja.
Und da habe ich zwei aus Afrika mit. Das sind sozusagen die Kalimbas, die Sansas und Mbiras. Und ich habe welche ausgewählt, die besonders schön in der Hand sind. Also die man fühlen kann mit diesen Kauri-Muscheln. Und die kommen also aus dem Senegal. Hier, das hier ist ein afrikanisches Instrument. Und werden mit den Daumen vielleicht gespielt. Du das mal probieren willst?
Ja, gerne. Klasse.
Ja, da können wir die ganze Zeit jetzt damit verbringen. Also es ist auch schön, einfach zuzuhören. Ne? Daneben liegt noch was und das ist ein altes Stück. Also das ist ja so richtig 150 Jahre alt, original. Die würden normalerweise im Museum sein, also hier Grassi Museum Musikinstrumente, wo ich als Kind war und das immer hinter Vitrine verschlossen war. Und ich dann gesagt habe, wenn ich mal groß bin, dann befreie ich die Instrumente aus dem Museum und dann können wir die alle anfassen.
Okay.
Das ist die Klanghütte, da kann man das machen. Und das ist natürlich eine erotische Darstellung. Also für mich als Mann spricht mich diese nackte Dame hier an. Die hat eine bestimmte Position, die sehr ungewöhnlich ist. Auch die Füße hinten, die hinten rum sind, da nochmal.
Ja.
Und wenn ich sie also spiele, dann liegt sie so vor mir da. Ne?
Okay.
Und das ist, denke ich, jetzt kommt ein ganz schöner, süßer Klang, aber... Also als Musiker, der jetzt vielleicht temperierte Spielweisen gewöhnt ist und absolutes Gehör hat, ist das der Graus, weil der sagt, das ist kein A, sondern irgendwo der Viertelton daneben und so weiter. Ne?
Ja.
Ja, aber Afrika heißt, das sind keine temperierten Skalen. Das ist eine völlig andere Sache und auch eine andere Vorstellung von dem, was wirkt. Und das wirkt dann wieder in anderen Bereichen des Körpers, wenn ich solche Skalen höre.
Weißt du, was mir da gerade so einfällt? Ob es da auch einen Zusammenhang mit den Chakren gibt. Also wenn jemand in der Lage ist, die Funktionsweise der Chakren zu sehen, also wie, ne, wie sie sich bewegen oder so, welchen Einfluss solche Frequenzen, solche Töne auf die Chakren haben. Also Einfach nur als Gedanke.
Da können wir nochmal, wenn wir dann im nächsten Jahr weitermachen, habe ich ein Instrument, wo das ganz explizit demonstriert werden kann. Ne? Ah. Also hier ist so, dass das ja in einer bestimmten Kultur entstanden ist und ich habe die Stimmung, die drauf war, nicht verändert. Das heißt, ich nehme mal an, dass das noch immer die ist, wie sie vor 150 Jahren draufgegangen ist.
Ja. Du hast sie nicht aus dem Grassi-Museum entfernt?
Nee. Ich habe sie erworben, also gekauft. Ne? Also ich habe einmal, was diese Frage anbelangt, ich war mal eben in Mexiko, wo ich auch das Muschelhorn mitbrachte und habe da einen jungen Mann getroffen, der gesagt hat, der so hellsichtig ist und hellfühlend. Ja. Und ich habe verschiedenste Instrumente gespielt und er hat mir immer berichtet, was er dann sieht innerlich.
Okay. Ne?
Also beim Schwirrholz hat er große, dunkle Wesen herannahen sehen. Ne? Das Schwirrholz liegt auch hier. Und bei anderen Saiteninstrumenten war es eher Engelsgestalten. Natürlich kann ich auch sowas mich reinfühlen.
Okay.
Aber das war eben damals eine Begegnung, das war 97 da. Da war ich noch ein bisschen am Anfang vom Forschen.
Ja.
Ja. Ja, also ein Zusammenhang mit Chakren besteht sicher, aber da bei dem müsste ich jetzt erstmal passen. Nicht?
Also
Ne? Und weiterhin kannst du schauen, was dich anspricht. Also das ist ja die Lust, etwas zu berühren. Das ist Eros. Ne?
Ja.
Und du nimmst jetzt was in die Hand. Was hat dich als erstes dazu angeregt, das zu nehmen?
Ja, dass ich meine Hand drum...
Ja.
Wie ein Handschmeichler,
ja.
Handschmeichlerisch, so sahen sie, sprangen sie mich an, sozusagen. Angenehm in der Hand zu liegen und...
Die Farbe vielleicht auch.
Auch, natürlich.
Ja. Das haben Kinder bemalt. Ich mache Kurse, wo die Kinder sich diese Klanghölzer bauen. Und einer hat es dann liegen lassen, wollte es nicht mehr nehmen, war weg und hat mir die dann quasi hinterlassen. Die Klanghölzer, die sind eigentlich immer dabei als Urinstrument. Ne? Und jetzt können wir wieder zusammenspielen. Also... eine Flöte nehmen oder etwas anderes, wenn du die Klanghölzer spielen willst? Oder noch kam dazu eine Idee dir?
Bitte?
Kam noch eine Idee zu den Klanghölzern? Du wolltest jetzt spielen.
Nee, einfach, ich gerne nehme ich sie in der Hand und...
Dann nehme ich ein Instrument dazu, das ist leise und ist was für die Lippen. Also wir haben ja Flöten, was in die Lippen geht. Jetzt, wenn gerade Corona ist, soll man das nicht berühren, weil die Flöten und alle Instrumente sind die ganzen Bakterien dran. Und diese Bassmaultrommel, die kommt aus den Philippinen. Die klingt ganz leise. Das heißt, du müsstest mit den Klanghölzern mal schauen, was du dann machst. Du kannst auch laut spielen. Das muss nicht unbedingt anders sein. Ne? Ich spiele also mit den Lippen diese schöne Bassmaultrommel. Man kommt in den Rhythmus rein.
Ja.
Und für mich hat Rhythmus auch unmittelbar was mit erotisch zu tun.
Ja.
Also jede erotisch-rhythmische Tätigkeit ist, was mich in Bewegung bringt und wo ich mich auch hingeben kann. Also ich kann das abblocken, ich kann sagen, nee, den Rhythmus will ich nicht oder das will ich nicht hören, weil das ist, das gehört sich so nicht. Oder ich kann sagen, ja, ich lasse es einfach zu und das ist wunderbar. Ja. Ne?
Also da haben die mittelamerikanischen Tänze also gegenüber den Cha-Cha-Cha oder sonst was, was wir hier in Europa tanzen, Meringue zum Beispiel oder so, deutlich erotische Züge. Ne? Ja.
Das zu demonstrieren hier, habe ich die äußerliche,
also wie eine Trommel aussieht, habe ich vorhin gesagt, ne? Wenn man sich das anguckt, dann denkst du, ist ja eine Brustwarze
hier oben
da oben.
Ne?
Ja.
Also es ist eine Trommel, aber diesmal geht es ja um das Innenleben auch, ne? Oder um die Höhlenforschung. Und hier drin ist was, was einen bestimmten Rhythmus macht. Also das heißt Cuica und kommt aus Mexiko, Lateinamerika und ist im Salsa oder in den Tänzen ein Begleitinstrument, ist unserem Brummtopf verwandt.
Brummtopf.
Ja. Also, spannend. Die Quika, hier ist ein kleines Reibstäbchen drin.
Brummtopf.
Und beim Brummtopf ist das Reibstäbchen hier oben, wo diese Brustwarze ist. Ne? Das sieht man das hier. Ne? Und hier drin, da halte ich das bedeckt. Ne? Also ich reibe dann hier drin.
Das heißt, also, du hast es feucht gemacht? Deine Hand hast du feucht gemacht?
Ich muss das feucht
genau.
machen.
Ja, ja.
Und das ist ja sehr symbolisch und auch ganz real, ne? Für erotische Dinge.
Ja. Absolut.
Das ist ein Friktionsinstrument.
Ja.
Ein Membranophon mit Reibfunktion.
Was es alles gibt. Ja.
Und dann gibt es sehr eindeutige Darstellungen von Eros. Da gehen wir nach Lateinamerika. Eine Ocarina aus Ton.
Ja.
Und dann ist das ja eine Gottesdarstellung. Für mich war das auf Anhieb eine ganz eigenartige Sache. Also der Quetzalcoatl, die Federschlange, ist eine hohe Gottheit. Und der hat sich hier runtergehängt. Und was guckt oben raus? Der Phallus.
Okay.
Das heißt, er hat sich dem Phallus, das ist vielleicht symbolisch reingedeutet, kann man sagen, ist ja Quatsch, keine Wissenschaft. Ne?
Mhm.
Ich habe es so erlebt, dass ich das, dass der Quetzalcoatl auch dem Phallus mitdient sozusagen oder ihn zumindest mit reinnimmt in seine Kräfte, Wirksamkeit.
Ja.
Ne? Und noch dazu kann ich das jetzt mit dem Mund spielen, ne? Da wird es richtig heftig. Könntest du vielleicht auch die andere Tontrommel nehmen? Die kommt aus Persien, aus dem Iran.
Ja.
Das sind Hinweise, dass
das
Erotische, Sexuelle da unmittelbar in die Kulte mit reinzieht und auch in den Klang, in die Musikinstrumentenkultur mit rein. Und die habe ich ausgewählt, weil sie ästhetisch einfach wunderschön ist. Also die Schönheit auch und die Ausgewogenheit, die Formkraft, die spielt unmittelbar ins Erotische mit rein.
Ja.
Und diese kleine Fell, was oben drüber ist, auch die Verzierung und unten das Loch, was man nehmen kann, um den Klang zu verändern. Kommen wir zu einer Art von Instrument, was Udu heißt. Also Vasentrommeln, zum Beispiel in Indien oder auch in Afrika gibt es Vasentrommeln. Ich wollte eine mitbringen aus Kamerun, die ist aber so groß.
Okay.
Die hat eine ganz wärmende, schöne, tiefe Stimme. Und das kann man höchstens dann mit dem Hang noch ein bisschen demonstrieren, wenn wir noch weitergehen. Vielleicht hast du aber auch noch eine andere Frage zum Thema. Was...
Also, wie könnte man sich selber auf die Reise begeben, sich da zu entdecken? Weil, wer hat denn schon solche Instrumente zu Hause?
Ja.
Hast du eine Idee,
ja.
Womit jemand einfach anfangen könnte?
Ja.
Ich glaube, wir hatten ja letztes Mal oder vorletztes Mal diese Alltagsgegenstände.
Ja.
Haben wir mit Löffeln und Messern.
Genau.
Das ist natürlich sehr hochtönig oder so.
Das war zur Selbstermächtigung, zum Entdecken. Ne?
Ja.
Und ich gehe jetzt wieder zurück zur Natur.
Ja.
Also die Natur hat zum Beispiel die Muscheln.
Ja.
Kleine Muscheln, wer jetzt am Mittelmeer ist oder auch woanders und wer die nicht kriegt, kann auch im Laden da in Cuxhaven da solche Muscheln in der Tüte kaufen. Und diese kleinen Muscheln haben Rillen. Und wenn ich die Rillen aneinander reibe, also wieder ein Friktionsinstrument. Und es geht um die Spürsamkeit.
Ja.
Eros, also wenn man den Peter Schellenbaum ist ein Therapeut, der ist 2018 gestorben, der hat das Jahr aus Liebe geschrieben, ein Buch. Ja? Und da geht es auch um Kapitel Eros.
Mhm.
Und da geht es um eine erotische Grundeinstellung dem Leben gegenüber. Ne? Das heißt also die Spürsamkeit und das Wärmende in der Begegnung mit den Dingen. Und das kann ich mit jedem Ding machen und mit jedem Stein zum Beispiel, mit jeder Muschel. Ne? Also da kannst du anfangen. Und mit deiner eigenen Stimme. Ich kann meine Stimme Töne lassen. Dabei spüre ich, dass das hier ein Gegenstand ist, der geformt ist, der Struktur hat.
Ja,
ne?
Ja.
Oder noch einfacher, die Steine. Also Steine, diesmal habe ich nicht so viele mit, ganz verschiedene Steine, die eben überall liegen, wo Wasser war oder auch ohne Wasser.
Also für die, die das jetzt nur hören,
ja.
Hannes hat ja einfach nur durch das Öffnen und Schließen seiner Hand, in dem ein Stein lag, ich würde das gerne kurz mal versuchen nachzuempfinden.
Ja.
Okay, einfach nur durch Öffnen und Schließen der Hand
bringst
du es in eine andere Frequenz. Das ist schon, aber auch wieder hier handschmeichlerisch.
Und das hat auch, diese Steine habe ich genau dafür jetzt gewählt, für das Thema. Ne? Das hat, wenn ich das in der Hand habe, es schmeichelt. Es kann aber auch kratzig sein. Ne?
Ja.
Und beides gehört zum Erotischen dazu. Das eine ist das Schmeichelnde, wo ich drin einschlafe.
Ja.
Und das andere ist das Kratzige, was mich aufrührt. Ne?
Okay. Was für,
also das Einfache an die Hand geben von Dingen, ne, was du ansprachst. Natürlich kann man sagen, oh, diese große Sammlung, und das gibt es sowieso nicht. Nee, ich kann mit den Klanghölzern anfangen, mit den Muscheln anfangen, mit jedem, was mir begegnet.
Ja.
Und
mit
der Hand des Menschen, den ich lieb habe, den ich streichle und dabei töne zum Beispiel.
Das meine ich auch. Also das Instrument, was wir immer dabei haben, ist unsere Stimme.
Stimme, Hände, Füße.
Ja. Unser Körper eigentlich.
Ja, der Körper, genau. Wir sind inkarnierte Wesen. Und deshalb, es gibt ja so eine Bewegung im Esoterischen, die wegführt von dieser Welt. Ne?
Mhm.
Ich sage, das Eigentliche ist Dasein. Und die eigentliche Heimat ist dort. Natürlich auch. Aber jetzt bin ich inkarniert.
Ja.
Und deshalb möchte ich auch inkarniert sein. Und ich begrüße meine Inkarnation. Und damit habe ich auch die Kräfte, Fleisch werden oder ein Fleisch werden dann im Erotischen. Ne? Begrüße die Kräfte, die dazu mir dieses sinnvoll machen.
Mhm.
Und das ist dann sehr spirituell, ne? Weil das bis in das Fleisch reinkommt, das Göttliche.
Ja.
Also nicht, das sind keine Gegensätze. Ne?
Ja, ja. Ja, ja, ich meine, sag ich mal, wenn ich zurückblicke auf mein Leben, da habe ich auch, bin ich auch einem Irrtum gefolgt, dass sozusagen der Eros etwas sei, was man als spirituell ausgerichteter Mensch überwinden müsse, um zur Agape, zur Allliebe und so weiter zu kommen. Bis ich dann drauf gekommen bin, dass man das vielleicht ganz anders sehen kann, nämlich, dass Eros erweitert wird, um eine Liebe, die allen Lebewesen sozusagen dient, beziehungsweise für alle Lebewesen gilt.
Mhm.
Ja? Aber trotzdem innen drin auch den Eros enthält. Also, dass ich das nicht im Sinne von A nach B hinter mir lasse, sondern integriere und erweitere.
Nicht abzuspalten, sondern zusammenzunehmen. Ne?
Ja, und erweitere halt, dass ich nicht mehr zwischen Freund und Feind sozusagen unterscheide. Alle sind sozusagen damit eingefasst in die Agape, also in die, diese Allliebe.
Aber ich habe zwei Flöten.
Den Irrtum hatte ich
noch
länger.
Da hast du überwunden.
Ich habe ihn mittlerweile überwunden,
Also das vielleicht noch zum Illustrieren, zwei Flöten, die das auch zusammenbringen bzw. auch ausdrücken, dass es einerseits eine erotische Komponente oder Liebeswerbungsflöte gibt und eine andere Flöte, die zur Erleuchtung führen soll. Und die eben auch was mit Liebe zu tun hat. Ne?
Okay.
Und ich fange mal mit der ersten an. Das ist also eine, heißt die Indianerflöte aus Nordamerika oder auch Love Flute, also eine Courting Flute, eine Liebeswerbungsflöte.
Ah.
Und es wird gesagt, also die Männer, die spielen konnten, die hatten also gute Karten bei den Frauen. Da konnte ich ja nicht widerstehen, wenn man die gut spielen könnte. Ne?
Da bin ich gespannt.
Thank you. ist die nordamerikanische Liebesflöte.
Ja, immer wieder aufs Neue faszinierend, dass kein Ton dem anderen gleicht. Also jetzt nicht nur in der Tonhöhe, sondern in der Art, wie du ihn gespielt hast, in der Art der Vibration. Das kann kein elektronisches Gerät. Niemals.
Ja.
Ja, diese, oder gut, dann könnte man einen Zufallsgenerator, aber das ist so Bullshit, Entschuldigung.
Naja.
Wenn wir die Natur Instrumente oder also aus Naturmaterialien da haben, die ohne Strom funktionieren.
Man arbeitet ja dran, also es gibt einen Geist oder Ungeist, der dran arbeitet, ist noch perfekter als das Original zu adaptieren. Also das fängt bei Frankenstein an, den Automat zu konstruieren, oder auch eben jetzt gibt es alle möglichen Apps, wo diese Flöte auch elektronisch erzeugt wird, was man sich schon als Background-Musik hinten reinziehen kann.
Ja.
Und die Frage ist, was für ein Motiv steckt dahinter, sowas zu erfinden? Also ich sag mal, Herr der Ringe.
Ich kann es nicht verstehen.
Der Mensch, der Zauberer Isengard bei Herr der Ringe, ne, der hat also die Orks, die produzieren sich da aus dem Schlamm unten. Und das ist sozusagen diese Maschinerie, die dann am Ende den perfekten Mensch verspricht. Aber das ist eben ein Versprechen. Nicht? Mhm. Er hat sich versprochen. Und das ist nicht der Mensch. Da können wir zum Thema letztes Mal nochmal zurück. Und ich muss mir eine Differenzierungsfähigkeit bewahren, das eine vom anderen zu unterscheiden. Also ich habe nichts gegen elektronische Klänge. Ich habe sogar ein Instrument mit. Aber ich muss wissen, was das dann tut mit mir. Und nicht denken, okay, die große Heilung geht jetzt von Elektronik aus. Ne? Das ist ja ein Irrtum.
Ja. Also Digitalisierung, im Prinzip diese vierte industrielle Revolution hat ja nicht nur was mit der Industrie zu tun, sondern zum Ziel, alle Lebensbereiche des Menschen zu digitalisieren und diese Verschmelzung von digitaler, physischer und biologischer Existenz voranzutreiben. Ja.
Das war am Anfang nicht so. Also als Ende der 59 Stockhausen, also Karl-Heinz Stockhausen, moderner Komponist, da experimentiert hat. Er wollte sich befreien von der Fessel der alten Instrumente, dass er da fest war, und wollte das alles neu erfinden. Und es war eine Befreiungsbewegung. Ne? Ist aber dann missverstanden worden und man hat schnell diesen Sinuston wieder moduliert, um das zu kaschieren. Dann, ne? Und heute wird allerlei Wellness-Musik auf CDs gemacht und man merkt nicht, dass eigentlich dieses Erotische, was in dem wirklichen Sein ist, da gar nicht mehr drinsteckt. Und das Pseudo-Ding wirkt auch. Aber es wirkt eben kontraproduktiv.
Ja, und mir kommt gerade die Assoziation, Kinder, vor allen Dingen kleine Kinder, die verstehen häufig die Sachebene eines Wortes überhaupt nicht. Mhm. Aber sie haben ein Empfinden für das aufmodulierte, beziehungsweise mit welcher Intention ein Mensch spricht, also die Energie der Worte.
Ja.
Und da denke ich, wenn ein Mensch ein Instrument spielt, mit welcher Intention er spielt, wird ja mitgeliefert, also aufmoduliert, oder das untermoduliert, wie auch immer, ist ja egal, aber schwingt mit, und das kann kein KI oder sonst was Gesteuertes machen. Das ist doch wesentlich menschlich.
Das stimmt. Es gibt eine kleine Falltür. Also eine Gefahr ist, dass die Kinder, wenn die jetzt eben das Alter von 2 und noch weiter überschreiten und dann überall in ihrer Umgebung genau diese technischen Geräte nur wahrnehmen, dass sie nicht mehr differenzieren können und dass sie dann davon abhängig werden. Ne? Ja. Also in der 5. Klasse sitzen alle im Zug und jeder daddelt mit seinem Gerät vor sich hin und merkt nicht mehr, dass es den Unterschied gibt.
Ja.
Das ist ein Pseudo-Abenteuer. Das muss man jetzt nicht weiter ausführen, wäre mal ein extra Thema. Ne? Was ist das Künstliche, was nicht? Woran kann ich es unterscheiden?
Ja.
Und ich wollte eben das nochmal mit der zweiten Flöte. Das ist also die Shakuhachi, das ist eine japanische Bambusflöte, die eigentlich auch selber gebaut, also die habe ich auch selbst gebaut mit Wurzel. Das ist eine sehr erotische Sache, eine Sonne mit dem Loch innen drin, unten, und auch viel Symbolik drin, die wächst also bis da, und die Erde verbindet sich mit dem Himmel, und ich gebe sozusagen, wenn ich blase, jetzt der Erde die Kraft wieder zurück, wenn ich sie spiele, in Richtung Erde. Ne? Mhm. Und die gilt als schwer spielbar, das heißt, die im Internet googeln und die Shakuhachi dann machen wollen, sagen, nee, lass die Finger von, weil du musst 12 Jahre in Japan lernen erstmal, ne? Weil die Meister
Shabohachi.
Sagen, Shakuhachi.
Ach, Shakuhachi.
Das heißt auf Japanisch 54,5 Zentimeter. Und es geht um keine schöne Musik, es geht nicht um Können, es geht um Jetzt.
Ja.
Mm-hmm. also es sind Zwitschertörnchen da und es vibriert unter meinen Fingerkuppen. Die Flöte ja. spielt sozusagen im Sinnlichen ganz mit. Deshalb habe ich die auch ausgewählt. Und da geht es eigentlich in dem Urtext vom Japanischen dann um die Erleuchtung, also mit diesem Instrument ins Göttliche zu verschmelzen dann. Mit dem Klang.
Das war so, als streichelte jemand meine Seele. Ich kann es nicht in andere Worte fassen eben. Sehr, sehr zärtlich. Ich habe es als zärtlich empfunden. Wie streicheln.
Ja.
Ja.
Die reagiert jeden Tag anders. Also ich spiele sie jeden Morgen als Meditation.
Ja.
Und jeder Tag, jeder Wochentag hat eine andere Qualität in dem Spiel mit der gleichen Flöte dann. Ne? Weil die Flöte spielt ja mich. Also ich gehe weg von dem, dass ich sage, ich spiele jetzt Flöte oder gar, ich kann sie spielen, überhaupt gar nicht. Ne? Ich lasse mich spielen und das kann sein, ich berühre manchmal nicht mal das Mundstück mit den Lippen, sondern ich mache einfach nur so und dann ist auch was zu hören.
Ja, also du lieferst einfach nur die Luft, damit die Flöte erklingt.
Ja, und ich bewerte nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht oder richtig oder falsch. Das ist ein Grundthema, das sich viele Leute einfach bewerten. Das ist nicht adäquat von dem, wie es sein soll, nicht gut und so weiter. Oder es ist toll, ich bin ganz toll, ist die andere Seite. Ne? Und bei dieser Flöte kann ich genau das lernen. Also das sein lassen und geschehen lassen, was gerade passieren will.
Ja.
Und dann merke ich was. Ich eröffnet sich was und der Umraum wird größer. Das ist also ganz praktisch spürbar dann und sehr spürsam. Also ich spüre das mit den Händen, mit allem, was, oder die Seele spürt es auch.
Ja, du hast hier, also wenn wir gerade von der Hand sprechen, auf Schweiz, im Schweizerdeutsch heißt das Hang.
In Bern. Und Berndeutsch.
Bitte?
Berndeutsch, von Bern.
Oder im Berndeutsch. Hang, du hast einen Hang mitgebracht.
Ja.
Und das ist ja auch ein Instrument, was man sogar zu zweit spielen kann.
Das käme dann.
Ne, zum Beispiel.
Ja.
Aber magst du auch die Hang mit hineinnehmen? Du hast dein Mikro da, auch gut. Okay.
Also das ist ein Instrument, was sozusagen innerhalb von 20 Jahren zum Kult wurde.
Ja.
Und entsprechend auch eine Reise um den Globus angetreten hat. Das ist ein originales Hang. Es wurde erfunden von Felix Rohner, Sabina Scherer aus Bern, die in den 80ern geforscht haben und in die Karibik gegangen sind, haben die Steel Drums untersucht.
Genau, so
die Steel Drums, das ist, die ist ja andersrum geformt und ist als Straßenblechband gespielt worden, sehr laut und plärrisch.
Ja.
Und sie haben daran geforscht, wie kann das anders klingen, wie kann das feiner klingen.
Also konvex statt konkav.
Und haben es andersrum geformt und haben das nur mit Hand sozusagen. Hang heißt Hand, ein Handspiel ist das. Ja. Ne? Und haben da eine gewisse Philosophie auch dabei. Also man kann das sehen, dass hier oben ein verspiegelter Grundton ist, wo man sich selbst drin sehen kann, also Selbsterkenntnis. Und dann gibt es eben eine Skala, das waren 40 verschiedene Skalen, die ursprünglich da gebaut wurden. Und das spielt man jetzt in irgendwelchen U-Bahn-Unterführungen mit Millionen von Klicks. Irgendwelche Hangs sind da irgendwo und die Hangspieler, die das dann also immer wieder spielen. Also ich berühre und habe die Tonskala. Seite ist die Öffnung.
Ja, ja.
Thema Erotik, ja. Da ist also dunkel drin und es kommt ein tiefer, warmer Ton, den man rhythmisch spielen kann. Wenn ich das aufrecht spiele. Das ist also von dem Udu, den ich vorhin erwähnte, auch so, ne, dass ein Loch ist, das ich unterschiedlich abdecken kann.
Ja, die neueste Entwicklung ist tatsächlich so, dass diese Öffnung oben ist.
Je mehr ich abdecke, umso tiefer wird der Ton.
Ja, ja.
Es ist eben Stahl, was eigentlich nicht so taktil ist, ne? was eigentlich sehr kalt ist und wo ich eine Art von Gegensatz gehe mit meinen warmen Händen, trotzdem den Stahl berühre. Das heißt, als Mensch komme ich in einen Kontakt zu einer anderen Welt und der Stahl will aufgewärmt werden. Also auch der Widersacher will aufgewärmt werden. Ne? Er kommt daher mit seiner Maschinerie und er dient ja auch. Er gibt sozusagen Widerstand, damit ich aufwache.
Ja.
Ne? Wenn er nicht da wäre, wenn alles bloß englisch wäre, also englisch, ne? Also Entwicklung göttlich, da wären wir irgendwo im Paradies und würden nichts mitbekommen, dass wir überhaupt im Paradies sind.
Ja.
Also ist der Stahlträger sozusagen ist dafür da, als Widersacher, dass man aufwacht. Mhm. Und dann kann man wieder in Berührung kommen. Das zu zweit spielen, das ist immer was, wenn man größere Instrumente hat. Dann braucht man, wenn du mit runterkommst.
Ja, jetzt geht es hier natürlich unten. Da bräuchte man eigentlich einen Ständer für. Ne?
Also das, ja, haben wir das, jetzt nicht dabei.
Ne? Ich meine, dass der Klang. Ja, vielen Dank.
Ja.
Hannes, es war wieder mal eine wunderbare Begegnung mit dem Klang. Und meine Liebste und ich, wir haben uns auch einen Hang zugelegt und sind jetzt dabei am Üben, mit ihm sozusagen bekannt zu werden. Oder mit ihr, die Hang. Mhm. ein wundervolles Instrument. Aber ja, mit den Steinen und so und so. Vielen, vielen Dank für die Impulse. Und also ich fand, dass das Berührtwerden, das ist Berührtwerden von einem Klang. Also nicht jetzt, ne, wenn ich von Bach berührt werde, ist das ganz nochmal was anderes. Mhm. Einer hat nochmal eine andere Qualität als von dem Ton an sich. Ja, bei Bach ist es sehr viel Mathematik, Proportion, wunderschön, ich liebe Bach. Aber hier geht es tatsächlich, dass ich einfach nur durch den Ton mich berühren lasse, ohne zu erwarten. Ne, bei Bach, klar, wie geht jetzt die Tonfolge weiter? Ne, transponiert er das jetzt in eine andere, wie auch immer, proportional. Mhm. Und hier tatsächlich völlig offen, was der nächste Ton ist, mich dem sozusagen ein Stück hingebend.
Ja.
Hingabe.
Ja, und ich selbst tun, das heißt also berührende Instrumente. Ja. Ne? Also mein Ansatz ist, dass ich einerseits diese Hingabe im Lauschen und aber auch das Anfasse, also die Berührung wörtlich nehme. Ne?
Ja, ja.
Das hat auch mit Erotik zu tun. Ne? Also diese Dinge, die da sind, die Natur oder die Instrumente aus aller Welt, dass ich die wirklich anfassen darf und es schwingt in meinen Händen. Und das gehört alles zusammen dann.
Herr Zuckerberg möchte ja 1 Milliarde Menschen sozusagen in die virtuelle Welt entführen und da mit irgendwelchen Cybersex und sonst was ist ja jetzt am Boomen.
Tja.
Nein, verrückt. Das ist Fortschritt in Fragen. Okay, das ist ein Fortschreiten vom Menschen, von der Menschlichkeit und das, was uns hier ausmacht in dem Fleisch, in der Inkarnation. Hannes Heine, ich danke dir von Herzen, dass du zu uns gekommen bist, diesen Weg da mit Öffis auf dich genommen hast, in der Zeit, wo du gerade wieder neu von neuem Papa geworden bist. Vielen, vielen Dank. Das ist wie ein Buffet.
Ja, so ist es. Zum gemeinsamen Speisen und Genießen. Und ich danke dir auch für die Einladung, wieder hier sein zu dürfen.
Ja, also. Gerne wieder von den neuen Forschungsergebnissen
das
aus der
können wir gern fortsetzen,
Klanghütte. Genau. Mhm. Klanghütte.de oder?
Klanghütte.de.
Klanghütte?
Das kommt ja nochmal im Abspann dann.
Ja, ja, klar. Mhm.
Genau, gern kann mich besuchen kommen, genau.
Also ich hoffe, auch ihr seid ein Stück berührt worden oder habt euch berühren lassen von diesen völlig unterschiedlichen Tönen und Klangqualitäten und lasst euch ermutigen, es selber zu probieren. Ja, ohne die Latte allzu hoch zu hängen, sondern einfach entdecken. In diesem Sinne freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Danke für eure Aufmerksamkeit und sage für heute Tschüss.